Dieser Blick auf Jesus hat auch einen Johannes gehabt. Er blickte auf Jesus, der erhöhte Jesus, der auferstandene Herr, zum Rechte des Vaters. Er blickt auf ihn und wir lesen Offenbarung 1, Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Diese Botschaft hat uns sehr viel zu sagen. Wenn ich jetzt diese Frage im Raum würde stellen, Christus, Jesus, wenn wir über ihn denken, was denken wir so? Und oft und schnell haben wir ein Bild vor uns, 1,90 Meter, blond, lange Haar. Ja, ich weiß, oft sind wir geprägt ja, von Bildern, die wir mitbekommen. Aber wer ist er, der erhöhte Herr Jesus? Wir sind geprägt vielleicht von einem Verständnis von Christus, der wir uns selber aufgebaut haben. Mein Freund und Kumpel, der alles mitmacht, was ich auch mache. Leider ist auch oft dies ein Gedanke, der unter Christen sehr stark ist. Aber wenn wir Offenbarung, das ganze Buch eigentlich hineinschauen, haben wir einen Blick auf den erhöhten Herr Jesus Christus. Der er ist, der ich immer schon war. Den gleichen Blick haben wir aber auch in Daniel Kapitel 10. Es ist ja eine Parallele zu Offenbarung 1. Daniel 10, wo Daniel unser Herr begegnet. Und dort in dieser Begegnung, ab Vers 1 bis Vers 9, ich lese nur Vers 8 und 9, lesen wir. Und ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir. Und mein Aussehen wurde sehr schlecht. Und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Und nochmal, Offenbarung 1, Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Wenn er dem sah, der gestorben ist und auferstanden ist, wenn er Jesus in seiner Herrlichkeit sah, war er wie tot. Bevor wir zu diesem Thema hineingehen, möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, Herr, wir kommen voll Ehrfurcht vor dir. Und wir sagen Danke. Danke, dass wir als Kinder Gottes, als Geschwister unter dein Wort kommen dürfen, dich besser kennenzulernen, dein Wort zu studieren, aber Herr, in all dem sind wir abhängig von dir. Öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 12 bis 20. Wie schon gesagt, eine Begegnung mit Jesus. Eine Begegnung mit Christus. Und es ist ja Johannes, der Jesus kannte. Es ist Johannes, der Lieblingsjünger Jesu. Ich sage jetzt mal so. Der Jesus sehr intensiv erlebte auf Erde. Er erlebte ihn als Sohn des Menschen. Er erlebte ihn als vollkommener Mensch. Gott, der Mensch wurde. Gott, der Knechtsgestalt annahm. Und jetzt erlebte ihn, er seht ihn als der, der er ist im Himmel. Und diese Begegnung mit Christus führt ihm dazu, dass er außer Kraft ist. Es war wahrscheinlich so ein Blick, wo er sah, welche Herrlichkeit durch unseren Herrn Jesus Christus sich offenbart. Es ist Jesus, der dann Kapitel 2 und 3 an 7 Gemeinden einen Brief schreibt. Jede Gemeinde einen persönlichen Brief. An Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea. Es sind Briefe, die er persönlich an ihnen schreibt. Er offenbart sich in jedem einzelnen Brief, in einer seiner Eigenschaften, der wir auch in Kapitel 1 lesen. Vielleicht, wenn wir es so lesen, denken wir, ja, es ist gar nicht so einfach. Was will all dies uns sagen? Bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß und weiße, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Ja, was will all dies uns sagen? Ich möchte probieren, diesen Text auszulegen und uns zeigen, welche Aufgabe unser erhöhter Herr an die Gemeinde hat. Und in diese 7 Briefe offenbart sich ja der Herr als der, der er ist im Himmel. Die 7 Briefe, es lohnt sich, die immer wieder mal zu studieren, weil es sind 7 Briefe an 7 Gemeinden. Und jede Gemeinde, auch heutzutage, wird sich in einer dieser 7 Gemeinden wiederfinden. Er wird sich persönlich vielleicht in einer dieser Gemeinden finden. Es sind Briefe, die zur Ermutigung dienen. Sie fordern einen auch auf. Sie sind sehr liebvoll, aber auch sehr klar. Sie sind nicht political correct, ja. Gott spricht ganz klar auch die Probleme die einzelne Gemeinde an. Er spricht auch an, was passieren würde, wenn sie so weitermachen. Aber er ermutigt auch, dass auch in wenig Kraft ist er gegenwärtig. Und durch wenig Kraft kann eine Gemeinde eine Welt verändern. Es sind ermutigende vollen Briefe, aber auch Briefe, die als Warnung dienen. Ja, in gewisser Hinsicht ein Gericht über die Gemeinde. In Offenbarung, dieser wunderbare, nicht so einfache Buch, Brief, offenbart sich Jesus, jetzt da in Offenbarung Kapitel 1, aber in Offenbarung 5 zum Beispiel, die Verse 5 und 6, ich beginne in 5b, da sehen wir das Lamm und wiederum, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der 4 lebendige Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Das sind so 2 Extreme, wo wir in dieser Verse haben. Auf der einen Seite sehen wir der Löwe aus Juda. Der Löwe aus Juda, ein Symbol für den König, der kommen wird, um zu herrschen. Und der gleiche König, der Löwe aus dem Stamm Juda, ist, Vers 6, ein Lamm wie geschlachtet. Ja, es ist der König, Gottes Sohn, Schöpfer Himmel und Erde. Er hat den Titel, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und er ist der, der auch das Lamm, das geschlachtet worden ist. Er ist gestorben um unsere Wille. Aber er wird kommen, um zu herrschen. So, Offenbarung, da haben wir sehr viele Symbole. Es lohnt sich nochmal, Offenbarung zu studieren, die Symbole zu studieren, die Bilder zu studieren und diese Botschaft hinter jedem einzelnen Bild zu verstehen. Wir gehen zurück zu unserem Text, Offenbarung Kapitel 1, die Verse 12 bis 20. Wir haben es ja schon gelesen. Es beschreibt dieser Text die Eigenschaft Christi. Es beschreibt gewisse Aufgabe, welche der Herr, unser Herr Jesus Christus, an die Gemeinde hat. Und die Stimme redet mit Johannes. Da lesen wir, und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Ja, was sind diese 7 goldene Leuchter? Das Text gibt uns eine Antwort, Vers 20. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der 7 Leuchter, und die 7 goldenen Leuchter, die 7 Sterne sind Engel, der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sie sind die 7 Gemeinden. Also Johannes wendet sich um, er sieht diese 7 Leuchter, und der Text sagt uns, es sind die 7 Gemeinden. 7 Gemeinden, die damals existierten. Ja, wir haben eine Zahl 7. Die Zahl 7 ist oft auch im Wort Gottes so eine vollkommene Zahl. Wir haben eine 7-Tag-Schöpfung. Wir haben eine 7-armige Leuchte im Heiligtum und vieles mehr. Es sind 7 Leuchter. Jeder Leuchter ein Symbol auf einer der Gemeinden. Es sind 7 Gemeinden. Und diese 7 Gemeinden, nochmal, ich habe es ja gesagt, jede Gemeinde wird sich dort wiederfinden, in einer dieser 7 Sendschreiben. Aber die Gemeinde, 7 Sendschreiben, werden ja oft auch historisch-chronologisch ausgelegt. Mit Recht. So, dass die erste Gemeinde Epheser ist die Gemeinde damals, zur Zeit der Aposteln. Und dann bis hin zum letzten Gemeinde Laodicea, die Gemeinde heute. Und wenn wir Laodicea studieren, ja, es passt so gut zu unserer heutigen Zeit, diese Gemeinde. Und wenn wir es nicht historisch-chronologisch auslegen wollen, trotzdem wird jede Gemeinde sich in eine dieser Gemeinde wiederfinden. Zur Ermutigung, zur Ermahnung, hin zur Erneuerung. Die Gemeinde, die sieben Gemeinden und so auch wir als Gemeinde, sie wird beschrieben als ein Licht, als ein Leuchter. Ein Leuchter ist warum da? Um Licht zu bringen. Es ist ein Prinzip, wo wir das ganze Wort Gottes sehen, dieses Licht, die Gemeinde als Licht, der einzelne Gläubige als Licht in der Dunkelheit dieser Welt. Es ist Jesus Christus, der gekommen ist, um Licht zu bringen. In einer Zeit, der sehr dunkel war. Und so ist auch die Gemeinde ein Leuchter. Es ist sichtbar. Das ist auch immer eine Frage an uns. Ist es sichtbar, dass Christus in uns ist? Ist es durch unsere Gemeinde, diese Gemeinschaft, die wir haben, ist es sichtbar, dass Christus unter uns wohnt? In Philipper 2, Vers 15, da lesen wir, Philipper 2, 15, ich lese ab Vers 14, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelig Kinder Gottes, inmitte eines verdrehten und verkehrtes Geschlechts, unter welchen ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Er ruft uns zur Erneuerung, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, damit wir was? Lichter sind, damit es sichtbar ist, wer in uns wohnt. Weiter lesen wir über diese Leuchter. Sie sind aus Gold. Gold, auch im Wort Gottes, wenn wir zum Beispiel den Stiftshütte sehen, wie viel Gold da benutzt wurde. Den Tempel in Jerusalem, der erste Tempel, zur Zeit David, also Salomo besser gesagt, der ganze Stiftshüttenbau wurde viel mit Gold gearbeitet. Gold ist ein Symbol auf etwas Wertvolles und Kostbares. Ja, die Gemeinde, sie ist nicht irgendetwas. Wie denken wir über die Gemeinde? Was ist die Gemeinde für uns? Ist ein Ort, wo wir zusammenkommen am Sonntag, gute Gemeinschaft haben, unter dem Wort Gottes kommen und dann eine gute Kaffee bekommen, noch etwas Kaltes zu trinken, auch da gute Gespräche und das war's? Oder haben wir ein Verständnis, die Gemeinde als etwas Kostbares, Wertvolles vor Gott? Die Gemeinde wird auch genannt Leib Christi. Ja, wir als Gemeinde Leib Christi. Nochmals, sie wird beschrieben als eine Leuchter, Licht, aus Gold, wertvoll und kostbar. Die Gemeinde ist das Wertvollste, was Gott auf der Erde hat. Ist es uns bewusst? Ja, wir. Das Wertvollste, was Gott hat, da auf Erde, ist die Gemeinde weltweit. Da lesen wir Vers 13. Und mitten unter den sieben Leuchter einen. Und da sehen wir, der erste Wirken Christi an der Gemeinde. Das ist, Christus rüstet seine Gemeinde mit Kraft aus. Er ist Mitte unter uns. Wir lesen, und mitten unter den sieben Leuchter einer, der einen Sohn des Menschen glich. Sohn des Menschen ist immer ein Titel auf Jesu Christi. Christus rüstet seine Gemeinde mit Kraft aus. In Matthäus 28, Vers 20 lesen wir, Sie müssen nicht öffnen. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich bin bei euch alle Tage. Er lässt uns nicht allein. Ist dies uns auch bewusst? In jeder Lebenssituation, egal was kommt, ja, auch durch Bedrängnis. Johannes schreibt ja unter Bedrängnis. Und er kann diese Botschaft weitergeben. Er ist mitten unter uns. Er lässt uns nicht allein. Weiter lesen wir, begleitet mit einem Gewand, das bis zum Füßen reichte. Wenn wir vorher gesehen haben, Christus rüstet seine Gemeinde mit Kraft aus, sehen wir jetzt, Christus tritt für seine Gemeinde. Ja, wer ist er? Was ist dieses Bild, der einem, der eine Gewand bis zum Füße reichte? Das Gewand im Wort Gottes, ein Symbol auf Königswürde. Zum Beispiel ein Vers, Jesaja 6, Vers 1, auch ein Bild im Himmel. Da sehen wir, im Todesjahr des Königs Usias sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. So, wir sehen ein Bild auf der im Himmel ist. Wir haben ein Bild auf einer, der ein König ist. Und wiederum lesen wir weiter, um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel, Vers 13. Was ist diese Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel? Der hohe Priester im Alten Testament trug auch so ein Gürtel um seine Brust. Das lesen wir zum Beispiel im 2. Mose 28, Vers 4, 3. Mose 16, Vers 4. Er ist, Jesus, als hoher Priester gekommen. Als der vollkommene hohe Priester. Wir haben es ja jetzt über ein ganzes Jahr, nehmen wir Hebräerbrief durch. Und da haben wir ja dieses ganze Thema durchgenommen. Jesus Christus, der vollkommene hohe Priester. Der König ist, aber auch hoher Priester ist. Der heilig gerecht, der ist, der Friede bringen wird. Und das lesen wir ja in Hebräer 4, Hebräer 4, Vers 14 und 15, wo wir lesen, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, der Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einer, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Er, der vollkommene hohe Priester, ohne Sünde, ohne Schuld. Diese Botschaft der Hohepriester ist so wichtig auch im Alten Testament, weil eine Botschaft auf Christus hin ist. Aber der Hohepriester im Alten Testament war nicht vollkommen. Aber da kam der Vollkommene, Jesus Christus. Und da lesen wir weiter, Vers 14, Offenbarung 1. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Ja, ich weiß, wenn wir das so lesen, ich weiß nicht, was sie dann gerade im Vorauge kommt, ja, ein älterer Mensch mit langen Haaren, weiße Haare, ja, eben, Weihnachten, ja. Aber was will es da symbolisieren? Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Es ist Christus, der seine Gemeinde reinigt. In Daniel 7, Vers 9 lesen wir, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Alter an Tagen sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Auch da haben wir dieses Bild auf Gott hin. Und auch da dieses Bild der Reinheit. Das Farbe weiß hat immer im Wort Gottes mit Reinheit zu tun. Das lesen wir so schön, wo Gott sein Volk ermutigt, ermahnt in Jesaja Kapitel 1. In Jesaja 1, Vers 18. Da werden genau die gleichen Begriffe benutzt. Jesaja 1, Vers 18. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sondern sie weiß, wie Wolle werden. Genau die gleichen Begriffe in Bezug auf Reinheit. Und ist es nicht dies, was Jesus auch in unser Leben schon vollbracht hat? Und dort im Himmel, wenn wir ihn sehen, werden wir dem sehen, der rein ist und der uns, für uns Reinheit geschaffen hat. Wir sind rein durch sein Blut. Durch seinen Tod. Wir sind rein und deshalb haben wir auch diese Zuversicht, einmal vor Gott, der Vater, stehen zu können. Er hat all unsere Sünde hinweggenommen. Es ist Christus, der seine Gemeinde reinigt. Wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, 7 Cent schreiben, Wenn Sie diese Briefe kennen, diese Briefe an die Gemeinde kennen, wenn Sie sagen, ja, sie sind nicht immer so einfach. Teilweise sind sie sogar sehr hart. Und wenn wir verstehen, Gott der Vater, ein heiliger Gott, Jesus Christus, heilig zu Rechte des Vaters. Und da kommt der nächste Punkt. Es geht ja um Reinigung. Ja, wir sind rein durch ihn, weil er rein ist. Und dann, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme in Vers 14. Was ist diese Augen wie eine Feuerflamme? Da können wir vielleicht unterschiedliche Sachen hineinlesen oder auslegen. Wir sehen es ja in Kapitel 2, Vers 18 nochmal, in Kapitel 19, Vers 12. Aber es ist dieser forschende Blick, der durchdringt bis ins Mark seiner Gemeinde und legt mit unerbitterlicher Klarheit offen, wie es dort wirklich aussieht. Und das sehen wir in diesen 7-Cent-Schreiben. Es ist sein Blick wie eine Feuerflamme. Ja, Feuerflamme hat oft auch mit Reinheit zu tun, aber auch mit Gericht zu tun. Mit Läuterung, ja, Reinigung, zum Beispiel von Gold und so weiter. Und da lesen wir weiter, Vers 15, und seine Füße wie schimmernde Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Das erste Teil, seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Um was geht es da? Ich beziehe es mal auf das Gericht über Sünde. Er ist auch der, der die Gemeinde anspricht. Er ist der Lamm Gottes, der geschlachtet worden ist. Er wird als Löwe kommen. Und wir werden mit ihm einmal kommen als Gemeinde, mit ihm herrschen. Aber wir werden bereit gemacht als Brautgemeinde. Wir werden gereinigt und vorbereitet, rein vor Gott. Es ist dieser prüfende Blick. Und ja, wenn wir es mal anschauen, wir haben zwei Beispiele im Alten und Neuen Testament, wie Gott ein sofortiges Gericht bringt. Das haben wir in 3. Mose Kapitel 10, Sie müssen es nicht öffnen, wo ja das priesterliche Ordnung eingesetzt wird. Und siehe da, Nadab und Abihu, sie bringen fremdes Feuer ins Altar oder aufs Altar. Und das ist nicht das, was Gott wollte. Und auf die Stelle werden Nadab und Abihu, was? Umgebracht. Wenn wir das mal so lesen, denken wir, wow, was haben die schon gemacht? Die haben einen Fehler gemacht, die haben vielleicht die Einleitung nicht richtig gelesen. Sie sind ein bisschen lässig geworden. Aber gerade so, ja, Gott offenbart sich da in Bezug auf seine priesterliche Art, ich bin ein heiliger Gott. Jetzt denken wir, ja gut, das ist das Alte Testament, hat mit uns wenig zu tun. Moment. Genau das Gleiche haben wir auch im Neuen Testament. In einem Ereignis in Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 11, ich möchte zwei Verse dazu lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 5, da haben wir ja diese Geschichte von Ananias und Sapphira. Vielleicht können wir mit dieser Geschichte nicht immer so viel anfangen, weil es so hart ist, aber wer offenbart sich da? Und da lesen wir in Vers 4 von Kapitel 5, am Schluss dieser Vers, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und auf der Stelle, Vers 5, und als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Dann lesen wir Vers 9. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr überein gekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Das sind harte Verse. Aber was zeigen diese Verse uns? Es ist der Anfang der Gemeindezeitalter. Und Gott offenbart sich da. Gott der Vater offenbart sich. Es ist Jesus, der sich offenbart als heilig. Was am Golgatha geschah, das war keine Nebensache. Der Preis war hoch. Aber ich frage uns mal, wenn Gott, so wie am Anfang der Gemeinde mit Ananias und Sapphira mit uns handeln würde, wer würde heute da sitzen? Ich sehe keine einzige Hand. Kein einziger von uns würde da sitzen. Und es dient auch als Botschaft, als uns zu klarmachen, ich bin heilig. Und deshalb, wenn Johannes Jesus sieht in seiner Herrlichkeit, der auferstandene Herr, er ist wie tot. Wenn er wie tot ist, er versteht auch, wie herrlich Christus ist. Er versteht, welche Botschaft auch wir sind in Christi Stadt, da auf Erde. Und er versteht, wie groß Gottes Gnade an uns Menschen ist, an seiner Gemeinde. Wir lesen ja weiter, seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Das Ende von Vers 15. Und ja, was ist diese Stimme wie das Rauschen vieler Wasser? Sind Sie schon mal wandern gegangen? In den Bergen? Und auf einmal hört man so ein Rauschen. Und dann weiß man, aha, irgendwo gibt es ein Bach. Aber wie ist es dann, wenn man so ein richtiger großer Wasserfall ist? Das hört man von weitem und man denkt, ja, bald ist man dort. Und dann geht man und geht man. Es wird immer lauter und lauter und klarer und klarer. Es ist etwas, was man nicht überhören kann. Es ist klar und es redet. Hesekiel 43, Vers 2 lesen wir. Das gleiche Gedanke. Und siehe, da kam die Herrlichkeit des Gottes Israels von Osten her. Und seine Stimme war wie das Rauschen großer Wasser. Und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Auch da, es war nicht zu überhören. Man hörte es. Gottes Stimme ist klar. Gottes Wort ist klar. Und Hebräer 1 erklärt uns, ja, was ist diese Stimme? Hebräer 1, Vers 1 und 2, da lesen wir, Vers 1 und 2, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Er redet zu uns durch den Sohn. Ja, zu uns redete er durch den Sohn. Und was ist diese Botschaft, der er zu uns redet? Zu seiner Gemeinde. Es ist das Botschaft vom Kreuz. Aber es ist das gesamte Wort Gottes von 1. Mose bis hin zur Offenbarung. In aller Klarheit. Wir haben den Heiligen Geist in uns, der eine Aufgabe hat, uns Jesus groß zu machen. Uns immer wieder zurückführen zu Jesus. Deshalb ist es so wichtig, dass wir voll werden mit dem Geist Gottes. Es ist ja ein Befehl, der ja Paulus die Gemeinde gibt. Werdet voll Heiligen Geistes. Es ist das Wort Gottes und das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das lesen wir wieder in Hebräer Kapitel 4. Vers 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Nochmal, und das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ja, das Wort Gottes. Deshalb, es ist nicht irgendein Buch. Gott redet zu uns. Ich glaube, dieses Beispiel habe ich euch schon mal gegeben. Aber wenn zwei Personen verliebt sind, ja, heute schickt man E-Mails, es tut mir leid für die jungen Leute, ja. Aber früher hat man Briefe geschickt. Wenn einer den anderen liebt und man hat ihm einen Brief geschickt, was hat man mit diesem Brief gemacht? Ja, einfach da reingesteckt, sagt, ja schön, danke für den Brief. Man hat es gelesen. Und nachdem man es einmal gelesen hat, was macht man dann? Man liest es nochmal. Vielleicht gibt es noch eine andere Botschaft drin, ja. Und man liest es nochmal und nochmal und nochmal, weil man eben so verliebt ist. Und wieder. Und man behält diesen Brief bei sich. Man freut sich so auf den nächsten Brief schon. Aber genau das haben wir da. Es ist ein Brief Gottes, Gottes Botschaft, sein Wort an uns Menschen. Lieben wir das Wort Gottes? Diese so wunderbare Botschaft und Offenbarung Gottes? Forschen wir darin? Seine Stimme ist nicht zu überhören. Er redet zu uns. Wenden wir auch dies an, was im Wort Gottes vorkommt. Redet es noch zu uns? Ich glaube, oft sind wir Christen, ich sage es mit Vorsicht, nicht besser wissen, aber oft sind wir auch ein bisschen gefangen von unserem Stolz und unserem eigenen Ego. Was meine ich damit? Oft hört man, dieses Zeugnis hört man immer wieder leider, von Ungläubigen, die aus der Welt. Und die sagen, wenn diese Leute Christen sind, die Jesus nachfolgen und sie so miteinander umgehen, möchte ich nie ein Christ werden. Nie ein Christ werden. Das ist ein trauriges Zeugnis, ja. Und oft ist es doch genau dies, auch unter Christen und diese Briefe. Jetzt lesen wir diese 7 Briefe. Er ermahnt sie. Und immer wieder diese Ermutigung auch zur Einheit. Eine der letzten Worte Jesus vor seiner Kreuzigung war diese so wichtige Botschaft an die Gemeinde. Liebt einander. Diese liebt einander so wie was? So wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. So wie er uns geliebt hat. Sind wir verpflichtet, einander zu lieben. Und wie oft denken wir, oh nein, jetzt muss ich der wiedersehen. Oh, nein, da kommt der und da muss ich Gespräch führen. Und überhaupt, ich kann ihn sowieso nicht ausstehen. Ja. Ja, und so weiter. Und man hat innerlich vielleicht Groll und man sagt, ich habe alles vergeben, aber ich rede mit ihm nie wieder. Wie bitte? Wie klappt das? Alles vergeben? Jetzt muss ich mir vorstellen, Jesus würde sagen, ich habe euch alles vergeben, aber ich habe mit euch nichts zu tun. Ja, so sind wir Christen so oft. Leid. Lassen wir Gottes Wort zu uns reden. Es ist er, der zu uns redet. Es ist er, der zur Erneuerung ruft. Es ist er, seine Stimme ist nicht zu überhören. Sein Wort hat Kraft. Wir lesen ja weiter. Er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Da sehen wir in Vers 20 die Erklärung. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Ja, wer sind jetzt die Engel? Es ist ein Thema für sich. Sind es jetzt unsichtbare Wesen? Sind das jetzt Boten, die die Gemeinde an einen Johannes geschickt hat? Und die mit dieser Botschaft dann zurückgehen zu den Gemeinden? Sind das Älteste der Gemeinde, die dann zu Johannes kamen? Mit dieser Botschaft dann zurückkamen in ihre Gemeinde? Da gibt es unterschiedliche Auslegungen. Aber eins ist klar. Er hat in seiner rechten Hand 7 Sterne. Er, Christus, hat seine Gemeinde in seiner Gewalt. Es ist und bleibt sein Eigentum. Er ist es, der eine Botschaft weiter an die Gemeinde. Und dann lesen wir weiter. Aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Vers 16. Ja, zweischneidiges Schwert. Wir haben ja vorher schon gelesen, Hebräer 4, 12 bis 13. Das Wort Gottes. Wir können es aber auch auslegen, Christus schützt seine Gemeinde. Er ist der, der seine Gemeinde schützt. Er ist der, der für sie da ist. Wer die Gemeinde angreift, der greift ihm an. Wir sind sein Leib. 2. Thessaloniker 2, Vers 8, da lesen wir. 2. Thessaloniker 2, 8. Da geht es ja um der zukünftige Gericht und da lesen wir. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Denn der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Durch das Hauch seines Mundes wird er den zukünftigen, der Antichrist, den Teufel und so weiter, vernichten. Er wird es. Er ist der, der seine Gemeinde schützt. Wiederum können wir es auch auslegen, das zweischneidige Schwert hervorgeht aus seinem Mund, ist noch eine Ergänzung zum Wort Gottes. Da kommen wir zurück zu Hebräer 4, die Verse 12 bis 13. Wir lesen weiter aber, und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Jesus wird da als der Lichtquelle beschrieben. Und interessant, am Anfang haben wir ja gelesen, nochmal gehen wir zurück zu Vers 12. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Also Johannes sieht erst die 7 goldene Leuchter, und wir sehen da, was? Jesus wie die Sonne. Das ist wichtig. Wir lesen, die 7 Leuchter sieht er zuerst, mitten unter die 7 Leuchter, Sohn des Menschen. Und dann, und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Das erste aber, was Johannes sieht, ist die 7 Leuchter, die Gemeinde. Das ist wichtig. Das erste, was jeder Mensch auf Erde sieht, wenn er über, sag jetzt mal, jemand, der Jesus noch nicht kennt, der erste Bild von Jesus wird er durch die Gemeinde bekommen. Also wir. Und darum sind wir Licht. Wir strahlen eigentlich den Licht Christi aus. Deshalb ist auch da Kapitel 2, dieses Gericht über Ephesus so hart. Weil da lesen wir Kapitel 2, Vers 4. Und Ephesus war ja eigentlich fast eine perfekte Gemeinde. Und da lesen wir, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und du Buß und du die ersten Wege, sonst komme ich rasch über dich und werde deine Leuchte vor seine Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Du wirst kein Licht mehr sein. Du wirst den Kraft verlieren, wenn du nicht zurückkehrst. Zurück zu der ersten Liebe. Ja, und da kommt nochmal diese Frage an uns. Persönlich, jeder Einzelne persönlich, aber auch uns als Gemeinde. Wer strahlen wir aus? Wenn wir uns sehen, also andere uns sehen, seht der andere Christus. Wenn man irgendwann über uns reden würde, vielleicht sind wir schon lang beim Herrn, wenn der Herr nicht vorher gekommen ist. Und dann wird man reden über der Heinz oder der Carla. Man sagt, ja, Heinz, das war ein lieber Mann. Aber er liebte Jesus über alles. Egal wo er war, hatte so eine schöne Ausstrahlung gehabt. Er strahlte Christus aus. Und genauso Karl auch. Sie strahlte Christus aus. Oder wird man sagen, ja, die Carla, egal wo sie war, da war Zank und Streit und Diskussion. Und das hörte nie mehr auf. Wir waren immer froh, wenn sie wieder weg war. Ja, das ist leider Realität so oft. Ja. Ich hab grad war unterwegs mit meinen Kindern und da war so ein Spruch auf dem Weg, manchmal Leute sind wie Wolken. Wenn sie mal vergehen, kann es noch sehr schön werden. Das ist ein harter Spruch, aber sind wir vielleicht auch manchmal so? Sind wir vielleicht auch manchmal so? Ist es Christus, der sich durch unser Leben offenbart? Deshalb nochmal diese harten Worte an die Gemeinde an Ephesus. Diese erste Liebe, wenn du Christus nicht mehr als Erster liebst, dann strahlst du ihm auch nicht mehr aus. Da kannst du gar keine Leuchte mehr werden und du wirst deine Kraft verlieren und Gottes Gericht auf Erde wird schon über die Gemeinde dort kommen. Und sie wird nicht mehr existieren vor. Und dann lesen wir weiter in diesem Text und als Vers 17, und als ich sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Nochmal, wenn wir Christus begegnen, wem begegnen wir? Es ist auch manchmal, ja, diese Ehrfurcht vor Gott. Es ist etwas, was man nicht mehr so gern darüber redet. Ja, Ehrfurcht. Es hat immer so mit Distanz zu tun, mit Angst zu tun. Aber wo ein Daniel, wo ein Johannes diese Herrlichkeit Christi sah, dann fielen sie wie tot. Wie tot. Es ist eigentlich der normale Reaktion in der Gegenwart Gottes. Sehen wir in Jesaja, in Ezekiel, in Daniel und auch da in der Offenbarung. Aber dann ist so wunderbar dieser Zuspruch. Ja, in der Gegenwart Gottes können wir nicht bestehen. Und da kommt Christus und da lesen wir Vers 17 nochmal. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir. So schön, nicht? Er legte seine Hand auf mich. Sie ist so väterlich. Und dann, ich bin, fürchte dich nicht, bin der Erste und der Letzte. Fürchte dich nicht. Ja, in der Gegenwart Gottes sollten wir uns fürchten. Aber weil er unsere Sünde auf sich genommen hat, haben wir diese Freiheit, vor Gott, der Vater, zu kommen. Deshalb fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er offenbart sich als der, der Mensch wurde, der als Mensch, als Gott der Mensch wurde, auf der Erde kam, der lebte und tot war und wieder lebendig ist und wiederum, er war ewig, er ist ewig. Da offenbart er sich als vollkommener Mensch, als vollkommener Gott. Ja, er starb für uns. Er ist ewig und nur einer ist ewig, es ist Gott. Jesus ist Gott. Gott, der Sohn. Er starb für uns. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todesreiches und des Todes. Auch da, der Teufel hat keine Kraft über uns, keine Macht über uns. Ich, Christus, sagt, ich habe die Kraft, ich habe die Autorität. Es ist ein göttlicher Zuspruch an die Gemeinde. Wenn wir all dieses zusammenfassen, sehen wir Christus vollkommen, in seiner Vollkommenheit im Himmel. Wir sehen ihn als heilig, wir sehen ihn als der, der an die Gemeinde wirkt, durch die Gemeinde sich offenbart, aber auch die Gemeinde läutet, reinigt. Er hat uns gereinigt und Sicherheit gegeben durch seinen Tod, was aber nicht heißt, dass wir jetzt machen und tun, was wir wollen. Es lohnt sich immer wieder dieser Blick auf den erhöhten Herr, auf den erhöhten Herr Jesus Christus, um uns wieder zurückzuführen, Licht zu sein an eine verlorene Welt. Licht zu sein. Sind wir dies? Hast du auch schon diese Begegnung mit Christus gehabt? Wenn du Kind Gottes bist, ja. Als der, der für dich gestorben und auferstanden ist. Aber hast du diese ständige Begegnung mit ihm, der dich erneuert, stärkt und immer wieder dich ermutigt, Licht zu sein? Ist es sichtbar, dass Christus in dir lebt? Diese Antwort muss jeder selber antworten. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr, wir danken dir für diesen Blick, wo ein Johannes hatte, auf deine Herrlichkeit. Wie er es beschrieben hat, der du bist im Himmel. Und Herr, wir sehen auch diese 7 Briefe an 7 Gemeinden. Und wie in jedem Brief du dich offenbarst, als der, der an die Gemeinde wirkt, Herr. Wir haben diese Wirken gesehen heute. Diese Wirken an uns, weil du der bist, der du bist, Herr. Du hast gesagt, wir sind Leuchter und hilf uns, Herr, Leuchter zu sein an einer verlorenen Welt. Dort Licht zu sein, wo du uns hineingesetzt hast. In unserer Familie, Ehe, Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft. Aber auch uns als Gemeinde, als Ganze, Herr. Dass wir ein sichtbares Licht sind. Dass unser Glaube lebendig ist und dass wir es proklamieren. Nicht nur im Wort, Herr, sondern auch proklamieren durch einen lebendigen Wandel, weil du, Herr, in uns wohnst. O Herr, wir sehen, du bist heilig. Und so sehr hast du uns geliebt, Vater, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit wir leben können. O Herr, dein Erbarmen und Geduld mit uns. Wir können nur staunen und Danke sagen. Herr, komme bald. Amen.